Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.
Ich lese das jetzt nicht vor, weil mein Englisch nicht so gut ist. Jedenfalls nannte er den Bundesrichter this so-called judge, ja, der sogenannte Richter. Wenn nun der Chef des Landes, von dem die Deutschen Demokratie gelernt haben, selber nicht mehr weiß, was das ist, dann gibt es, glaube ich, Grund genug, sich Sorgen zu machen. Und unter anderem darüber, also über unsere Sorgen um die Demokratie, die politische Kultur und so weiter, möchte ich heute mit unserem Gast reden, nämlich mit der grünen Europapolitikerin Ska Keller. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Frau Keller, Sie wurden 1981 in Guben geboren, in der DDR, an der polnischen Grenze. Und Sie waren 8 Jahre alt, oder Sie wurden 8 Jahre alt, als in Berlin die Mauer fiel. Das heißt, Ihnen muss man über Grenzen nicht sehr viel erzählen. Sie wissen schon, wo da dann die Rede davon ist. Sie haben in Berlin und in Istanbul studiert, sind Islamwissenschaftlerin. Sie sind aus der grünen Landespolitik in Brandenburg nach Europa gegangen, nach Straßburg, ins Europäische Parlament. Sie befassen sich mit den Themen Flüchtlinge, Handel, Türkei. Damit haben Sie genug zu tun. Und bevor wir zu dem komischen Typen mit der irren Frisur kommen, ganz kurz, Sie haben in der Türkei studiert. Ist das heute noch das Land, das Sie kennengelernt haben?
Das ist schon ein sehr anderes Land. Also damals, als ich in Istanbul studiert habe, das war so 2006, 2007, da war eine Aufbruchstimmung da. Da war die Idee von, wir gehen voran, wir gehen vorwärts und es wird Fortschritt geben. Und diesen Eindruck hat man überhaupt nicht mehr. Jetzt haben die Leute Angst in der Türkei. Und das ist, finde ich, das Hauptgefühl, was man da so mitkriegt. Angst. Angst, weil jeder jederzeit eingesperrt werden kann, wenn man nicht weiß, wie es morgen weitergeht. Angst vor Terror, Angst vor Erdogan, Angst vor allem.
Wann haben Sie mitbekommen, dass das in der Türkei kippt?
Schon seit längerem. Es gab übrigens auch schon 2006, 2007 Leute, die gesagt haben, oh, passt bloß auf mit dem Erdogan, der tut zwar so EU-freundlich, aber ist er gar nicht, oder so reformfreundlich ist er gar nicht. Und aber es war ja schon in den letzten Jahren zu beobachten, dass es richtig den Bach unterging. Aber so richtig dolle war das nach der zweiten Parlamentswahl. Also es gab erst die Wahl, in der die AKP die absolute Mehrheit verloren hat, wo es klar war, es muss eine Koalition geben. Und da war ein ganz großes Aufbruchgefühl erst zu spüren, ne? Weil die HDP, also die pro-kurdische Partei, um es einfach zu sagen, die ist ins Parlament reingekommen, die hat viele Stimmen gewonnen. Und jetzt war so, jetzt ist die große Macht Erdogans gebrochen, jetzt muss er Koalition eingehen, das wird super. Und dann war aber klar, das passiert nicht mit der Koalition. Es gab eine zweite Wahl und dazwischen ging es wieder erneut los mit dem Kurdenkonflikt, also dem wirklich gewaltsamen Konflikt im Südosten, worunter so viele Menschen gelitten haben und immer noch leiden, wo so viele Menschen gestorben sind. Und da war klar, jetzt eskaliert das richtig. Und seitdem hat das nicht wieder aufgehört zu eskalieren.
Aber beschreiben Sie doch mal, ich meine, die Türkei war jetzt vielleicht nicht so unser Musterländle der Demokratie, aber das war immerhin doch auch nach unseren Maßstäben eine Demokratie. Es gibt ja eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, es gibt gab eine sehr lebendige Presse, die auch sehr, sehr widerständig und unabhängig war. Tolle Kollegen, die da wirklich sehr, sehr gute Arbeit gemacht haben. Das haben wir dann ja jetzt im Zuge hier auch mitbekommen. Einige mussten emigrieren. Also ein Land mit einer doch irgendwie am Ende irgendwie funktionierenden Demokratie kippt um in einen autoritären Staat, wird langsam umgebaut. Wie geht sowas vonstatten?
Ich glaube, das war im Fall der Türkei gar nicht so einfach für Erdogan. Die türkische Gesellschaft besser ist sehr gespalten. Es gibt sagen wir mal ganz grob die Hälfte, die halt Erdogan unterstützt, und es gibt dann ungefähr so die Hälfte, die es überhaupt nicht gut findet, was in letzter Zeit, in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Und Erdogan hat es geschafft, mehr Unterstützer auf seine Seite zu bekommen, indem er den Konflikt im Südosten wieder befeuert hat. Das war ein ganz wichtiges Element von der von der Art und Weise, wie er seine Macht stabilisieren konnte und wiedererlangen konnte, indem es diesen Konflikt gab. Und dann haben die Leute gesehen, oho, ja, bewaffneter Konflikt und Gewalt, und dann kamen auch noch Terroranschläge dazu. Dafür braucht es jetzt eine starke Hand, jemand, der durchregieren kann, und das ist dann halt Erdogan. Und das sehen wir auch seitdem. Also es gibt unglaublich viele Terroranschläge ja in der Türkei. Das kann man gar nicht mehr mitzählen. Es gibt nach wie vor den gewaltsamen Konflikt im Südosten, wo ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Und das gibt alles dem Rückhalt zu sagen, aber braucht man irgendwie so einen starken Mann an der Spitze, und deswegen muss Erdogan das jetzt machen und deswegen soll Erdogan jetzt noch mehr Macht bekommen. Also das hat ganz, ganz viel damit zu tun.
Sie haben im Europäischen Parlament vor ein paar Tagen eine Rede gehalten, die habe ich mir auf YouTube mal angeguckt, und da kommt eine Passage drin vor: Wer hätte gedacht, dass die Rechte, die wir für selbstverständlich halten, sich so schnell in Luft auflösen können? Und wer hätte gedacht, dass die liberale Demokratie per Dekret abzuschaffen sei? Da ging es nicht um die Türkei, da ging es um die USA. Aber können wir denn etwas lernen aus solchen Vergleichen, wenn wir uns die Türkei angucken oder vielleicht wenn wir uns Ungarn angucken, für unsere westlichen Gesellschaften, für die USA?
Was man vielleicht daraus lernen kann, ist, dass es halt echt schnell gehen kann und dass man auf der Hut sein muss auch schauen muss. Also es gibt massive Unterschiede dabei, zum Beispiel halt in der Art und Weise, dass es halt den gewaltsamen Konflikt gibt. Es gibt viele Terroranschläge in der Türkei, dass Erdogan nutzen könnte, die haben wir in den USA so nicht. Trump ist gewählt worden, vielleicht nicht von der Mehrheit, aber von der Mehrheit der Wahlmänner und Frauen. Und da ist zu beobachten, wie schnell es geht. Also wenn es halt eine Person gibt im Machtsystem mit allen Möglichkeiten an seiner Hand, dann kann das richtig schnell gehen. Dann kann er halt per Dekret verfügen, dass Menschen, vor allem Muslime, eben nicht mehr in die USA reisen können. Dann kann er Geld für Entwicklungsprojekte, die auch noch was mit sexuellen Rechten zu tun haben, blockieren. Das geht unglaublich schnell. Dann kann er halt der Justiz und auch den Medien oder kann sie diskreditieren, weil darum geht's ja, wenn er sie angreift, sei es per Twitter oder anders wie, dann geht es darum, diese Institutionen, die sehr wichtig sind für ein demokratisches Gefüge, die zu diskreditieren und deren Glaubwürdigkeit zu unterlaufen. Und also es sind zwei, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche Systeme, zwei sehr unterschiedliche Wege, wie es gehen kann.
Kann es uns denn auch passieren hier? Ich meine, wir sitzen ja hier nochmal in Deutschland in einer anderen Situation als in Amerika.
Ich glaube schon, dass das überall passieren kann und dass man nie in die Falle laufen sollte, zu denken, ach, das wird schon nicht passieren, das wird schon nicht so schlimm. Und wir hatten ja auch ähnliche Ereignisse in Europa in den letzten Monaten, und wir haben jetzt auch ein paar wichtige Wahlen anstehen in Europa. Ne? Bei Brexit zum Beispiel, da dachten doch alle, ja, das wird schon nicht passieren, ne? Wird schon nicht so schlimm werden, wurde aber doch so schlimm. Und jetzt haben wir die Frankreich-Wahl anstehen, und wieder denken viele Leute, wird schon nicht so schlimm. Kann sein, dass es nicht so schlimm wird, dass Le Pen gewählt wird, aber ich glaube, darauf kann man sich nicht verlassen. Wir können uns alle nie darauf verlassen, dass es schon nicht so schlimm wird, egal um was es geht, sondern wir können nur was selber dafür tun, dass es nicht so schlimm wird. Ich glaube, man sollte nie davon ausgehen, ja, das wird ihnen alles nicht so schlimm werden, die werden schon nicht unsere Rechte angreifen, weder Trump wird das tun, noch irgendwer anders. Davon kann man nie ausgehen. Diese Rechte, die wir alle immer dachten, das ist sicher, ne, das ist in Stein gemeißelt, ist nicht so. Es ist alles angreifbar. Wenn wir alle mal davon reden, dass die Demokratie, dass man die jeden Tag verteidigen muss, dann merken wir jetzt gerade, ups, das sagen wir ja nicht nur so, das ist ja tatsächlich so. Und das finde ich schon auch ein wichtiges Moment zum Aufwachen, zu denken, ja, stimmt, krass, das ist echt so. Da müssen wir jeden Tag dran arbeiten, damit unsere Rechte, die wir erarbeitet haben, da bleiben, damit Demokratie bleibt und dass wir diese auch ausbauen können und nicht eben nur auf der Verteidigungslinie stehen.
Glauben Sie denn, dass so vielen Menschen diese Rechte, von denen Sie sprechen, so wichtig sind?
Ich denke schon, aber man merkt die natürlich erst, wenn man sie verliert. Ich bin tatsächlich genau neben der Grenze aufgewachsen, also der deutsch-polnischen Grenze. Und die war ziemlich da konnte man nicht einfach so durchgehen, wie man das heutzutage kann. Und wir haben uns jetzt alle zum Beispiel daran gewöhnt, dass wir ganz einfach Grenzen innerhalb von Europa überschreiten können. Das ist alles kein Problem. Ne? Ich fahre morgen nach Belgien, überhaupt gar kein Problem. Und dann sind wir halt manchmal in Straßburg, in Frankreich. Und dann gibt's Leute, die überqueren halt die deutsch-polnische Grenze täglich. Und andere, die wohnen vielleicht in Kopenhagen, aber gehen in Malmö zur Arbeit. Ganz selbstverständlich. Aber so selbstverständlich ist das gar nicht. Ne? Die Grenzen, die können jederzeit auch wieder dicht gemacht werden. Oder die Frage von Gleichberechtigung, ne, wo wir noch lange nicht angekommen sind. Wenn wir uns nur anschauen, dass Frauen noch immer viel weniger verdienen als Männer. Aber trotzdem gibt es so einen allgemeinen Konsens, ja, da muss man dran arbeiten. Aber das ist ja gar nicht, auch das ist nicht in Stein gemeißelt, dass das so ist und dass das so bleibt. Dafür muss man arbeiten. Auch, dass wir ein demokratisches System haben, was auch wirklich ja jede Stimme ernst nimmt, dass wir eine freie Wahl haben. Also ich weiß noch, wie es war, als es die erste freie Wahl gab. Für meine Eltern war das ein unglaublich wichtiger Einschnitt in ihrem Leben. Es war ein großes Fest, was sie da gefeiert haben. Aber es geht auch anders, wie wir vorher wussten. Und deswegen sollten wir nicht vergessen, wie es ist, wenn man diese Rechte vielleicht nicht hat.
Wir sagen alle immer, der amerikanische Präsident Trump sei ein Lügner. Nun wissen wir aber, dass in der Politik ohnehin nicht immer die Wahrheit gesagt wird. Können Sie mir den Unterschied erklären?
Ja, gute Frage. Ich glaube, es gibt mir zumindest sehr Mühe, nicht zu lügen. Ich glaube, man kann sich auch dagegen entscheiden, man kann sich auch dafür entscheiden, nicht zu lügen, was dann aber auch manchmal dazu führt, dass man vielleicht sagen muss, sorry, aber darauf kann ich Ihnen keine Antwort geben. Aber es ist schon krass, wie Trump ja nicht nur sagt, das hätte er nicht gewusst, das hat er anders eingeschätzt, sondern einfach bei ganz offensichtlichen Fakten sagt, es ist nicht so. Also da war ja dieses große Beispiel, wie viele Leute waren jetzt dabei, als er ins Amt eingeschworen wurde und wo es halt so eine krasse Wahrnehmungsdifferenz gibt. Ne? Also es ist ganz klar, da waren halt nicht so viele Leute. Right. Dann kann man ja von seiner Seite auch sagen, ja, ich habe gesehen, von der Bühne aus waren ganz viele und es gibt ganz viel Unterstützung, was auch immer. Aber dann zu sagen, es waren, wie viele Millionen waren es, die da gewesen wäre, das ist halt so krass, weil es halt so offensichtlich ist. Und normalerweise schämt man sich ja, wenn man eine Lüge erzählt hat, weil man nicht anders weiter wusste oder weil man etwas kaschieren wollte. Und bei Trump ist das ganz offensichtlich nicht so, für den ist es ganz normal. Der wird einfach behaupten, das war ganz anders, obwohl die ganze Welt sehen kann, dass es doch nicht so war. Und das ist, finde ich, schon wirklich krass.
Wie finden Sie das Wort postfaktisch?
Nicht gut. Das ist auch so eine kaschierte Geschichte, postfaktisch. Wenn es einfach falsch ist und gelogen, dann sollte man es auch so nennen.
Also wenn so 7-8-jährige Kinder zu einem kommen und sagen, gut, das war jetzt eine postfaktische Geschichte, das dann spätestens dann wüsste man ja. Also ich hatte mich nur gewundert, dass so ein Wort überhaupt, das ist einfach dann gelogen. Postfaktisch ist gelogen, oder?
Ja, ganz genau. Aber das haben wir jetzt auch mit alternativen Fakten und so. Da muss man wirklich ganz genau aufpassen, was auch Sprache mit einem selber macht. Und Sprache beeinflusst nun mal auch unser Denken. Da muss man echt aufpassen.
Und das Wort Lügenpresse, was löst das bei Ihnen aus?
Das löst bei mir die Assoziation aus, dass jemand wieder mal Medien diskreditieren will. Also ähnlich wie das Trump tut. Der sagt ja auch, die Medien lügen, sind falsch und...
Immer nur noch, wenn er über die New York, weil ich folge ihm bei Twitter, ich finde es irre, ich meine es ernst, es hat so eine Art perverse Faszination und gleichzeitig aber auch ein echtes Interesse. Und es ist immer, wenn er über die New York Times schreibt, schreibt er immer Fake News, das ist immer in Versalien, Fake News NYT. Also das ist sozusagen, New York Times ist für ihn nur noch in Kombination mit Fake News New York Times. Dadurch prägt er eine neue Marke. Das ist, also ich finde das vom Branding her, wenn man überlegt, wie viele Millionen Follower der hat, jeden Tag 5-mal Fake News New York Times, dann ist es, bleibt so hängen. Das ist schon...
Absolut, das bleibt hängen.
Das ist schon irre. Also,
auch wenn die Leute vielleicht am Anfang drüber irgendwie entweder lachen oder denken so, hä, was will der, aber es bleibt
hängen. Das nächste Mal, wenn die das Wort New York Times hören oder lesen, kommt bei denen im Kopf sofort Fake News dazu. Klack, das ist so klar, das sind die Fake News New York Times.
Deswegen ist es so, auch so unglaublich gefährlich, auch diese ganze Lügenpresse-Geschichte. Ne? Und was kann man denn da auch aus journalistischer Sicht dagegen machen? Wie kann man dem denn sich entgegenstellen? Weil wir können natürlich aus politischer Ebene den den Begriff verurteilen. Wir können sagen, ist nicht so und so, aber es ist total schwierig, solchen Begriffen was entgegenzusetzen. Und diese Begriffe sind, glaube ich, wirklich zentral, weil die kommen ja nicht einfach irgendwo her. Die wollen unser Denken verändern. Und das tun sie, glaube ich, sehr, sehr effektiv. Wir Grüne kennen das. Wir sagen ja, wir reden ja auch ganz bewusst von Bürgerinnen und Bürgern, damit wir halt im Denken festlegen können, dass wir halt nicht alles nur Männer sind. Und das tun wir aus einem guten Grund, weil wir wissen, Sprache verändert auch Denken. Ich würde jetzt behaupten, wir tun das aus gutem Grund, aber es geht halt auch andersrum.
Hat man Ihnen dann auch schon so Zitate untergeschoben?
Zitate untergeschoben. Es gab da so eine Geschichte, die ist bei den italienischen, meinen italienischen Twitter-Trollen sehr hochgelaufen. Da weiß ich immer noch nicht, ob es an der Übersetzung lag oder ob es wirklich böswillig war, aber das ist schon vorgekommen. Und ansonsten kommt es schon vor, dass man mal falsch zitiert wird, aber eher so von wegen falsch verstanden oder hätte man noch mal nachfragen können. Aber böswillig falsch zitiert, wie gesagt, diese eine italienische Geschichte. Die hängt mir da immer noch nach, aber sonst nicht.
Aber Sie müssen das dann auch gleich, bei Ihnen ist das dann gleich in so 6, 7 Sprachen, müssen Sie das dann verfolgen, ob Sie jetzt praktisch in Finnland Ihnen da einer einen mitgibt oder in Portugal oder wie. Das ist eigentlich ganz
irre. Ja, prinzipiell müsste man das machen. Aber ehrlich gesagt, so oft passiert mir das nicht, dass einem da irgendwas unterstellt wird. Das kriegen wir auch relativ schnell raus. Wir haben ja auch überall Grüne, die kriegen das dann mit und fragen dann, hey, was war das denn? Und dann können wir halt sagen, nee,
na gut, aber im deutschen Twitter-Wald ist das ja inzwischen komplett üblich. Also ich glaube, dass die ganzen deutschen bundespolitischen Spitzengrünen, die kriegen ja andauernd irgendwelche Zitate untergejubelt, die sie halt nicht hatten und haben quasi dann schon so rein Abmahnungsbriefe, irgendwie ziehen sie Dinge raus, sonst gibt's richtig Ärger und so. Das ist ja quasi Alltag.
Das haben wir noch nicht, vielleicht sind wir in Europa einfach nicht so interessant, aber es ist jetzt auch keine Aufforderung.
Okay. Ist denn eigentlich Ihre Meinung, die Frage ist jetzt sehr offen, aber glauben Sie denn, dass wir in so einer politischen Zeit leben, wo die Leute ein Interesse haben an Politik? Merken Sie das? Oder fühlen sich die Leute überwältigt und ziehen sich lieber zurück? Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob wir eigentlich in so ein neues Biedermeier steuern oder in so eine Zeit von ganz großer allgemeiner politischer Aktivierung. Ich lese sozusagen Signale für beide Tendenzen.
Also ich würde sagen, eher Aktivismus. Also ich sehe unglaublich viele Leute, die sich politisch engagieren, die das noch nie vorher getan haben oder zumindest meinen, jetzt müsste man sich mal politisch aktivieren. Das ist ja schon mal was. Und das sehe ich wirklich in ganz vielen Orten in ganz Europa. Und wir haben es ja auch in den USA gesehen, so große Demos wie jetzt nach Trump, die gab es halt anscheinend seit den 70er Jahren nicht mehr. Und ich glaube schon, dass es da eine echte Chance gibt. Oder auch wenn wir angucken, was in Rumänien gerade passiert, wo hunderttausende Menschen auf die Straße gehen gegen Korruption. Oder in Polen, wo die Leute gegen eine Regierung auf die Straße gehen, die auch ihre Rechte unglaublich beschneidet.
Aber erst wählen sie die falsche Regierung und dann gehen sie auf die Straße und protestieren dagegen. Das hätte man ja leichter haben können, dachte ich dann so bei dem...
Ja gut, oft sind es ja nicht dieselben Leute, die diese Regierung dann gewählt haben, aber manchmal waren es tatsächlich auch Leute, die gar nicht gewählt haben, ne? Weil die halt zum Beispiel auch dachten, ist ja egal, wen ich wähle oder wird ja schon nicht so schlimm werden oder ach, wer auch immer gewinnt, ist egal. Und die dann aber mitkriegen, Mist, ist ja doch nicht egal, es macht ja doch einen Unterschied. Und das finde ich ganz wichtig und ja, natürlich wäre es schöner gewesen, wenn es vorher klar gewesen wäre, aber besser spät als gar nicht. Und es ist halt wirklich so, dass es einen Unterschied macht, wen man wählt und es ist ein Unterschied, aber auch, ob man selbst die, wenn man die gewählt hat und dann machen die aber Mist. Ich weiß nicht, ob die Leute, die in Rumänien die Partei gewählt haben, die da jetzt regiert, unter dem Namen der Sozialdemokraten, ob die wollten, dass ihre Regierung Korruption legalisiert, aber nur für sich selber, glaube ich nicht. Sondern die haben die aus anderen Gründen gewählt, aber jetzt merken sie halt, oh, die machen ja was ganz anderes, als ich eigentlich wollte und gehen dann auf die Straße. Und das finde ich wirklich gut, dass sich Leute da aktivieren bei Minustemperaturen und ihren Abend halt jetzt eine ganze Woche lang schon auf der Straße verbringen. Also ich glaube schon, dass wir eine neue Ära von Aktivismus sehen, von Leuten, die halt sagen, ich nehme das Schicksal in die eigene Hand und ich finde es auch wirklich gut und wirklich wichtig, weil ohne das kann halt einfach nichts Gutes werden.
Sie hören den Freitagssalon bei Radio 1 live aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich sitze hier mit der grünen Europapolitikerin Ska Keller. Und dann reden wir doch jetzt mal auch über Europa. Sie sitzen da im Europäischen Parlament. Das war früher so eine Art Austragshäusel für abgehalfterte Bundespolitiker. Ist das immer noch so?
Nee. Wir schicken ja eher gerade eine ganze Reihe von erfolgreichen Politikerinnen und Politikern nach Berlin zurück. Und ich fühle mich jetzt auch noch nicht ganz abgehalftert, muss ich sagen. Ich glaube, das hat sich wirklich sehr gewandelt. Also Europaparlament ist jetzt schon was, da wollen die Leute hin. Und das hat die Bundesregierung vielleicht mit dem Kommissar noch nicht ganz verstanden, den sie da geschickt hat. Aber ich glaube wirklich, das hat sich geändert. Früher ist es ja immer, ne, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa, aber mittlerweile ist das echt anders. Gott sei Dank.
Aber Brexit, dieser Advent der Rechtspopulisten in ganz Europa, Sie haben es ja eben schon angedeutet, Frankreich ist bald Wahl, Niederlande ist bald Wahl, bei uns ist die AfD auch vielleicht gut für, weiß ich nicht, 15-20% oder so, wer weiß. Man könnte auch sagen, die europapolitischen Träume der Vergangenheit ist vorbei, das ist eigentlich ein Auslaufmodell, ist over, könnte man sagen, oder?
Nee, ich glaube nicht. Brexit war natürlich ein krasser Schock, weil auch da war es ja wieder so, viele haben gedacht, es wird schon schief gehen, ne? Also im Sinne von, wird nicht schief gehen. Und dann ist es aber wirklich einfach nur den Bach runtergegangen, also aus unserer Sicht, nämlich aus der Sicht derjenigen, die wirklich keinen Brexit wollten. Und das hat aber auch viele Leute aktiviert und mobilisiert und viele Leute mitkriegen lassen, so weit darf es nicht kommen. Und das hat so gesehen, auch es ist katastrophal, aber es hat halt auch neuen Schub gegeben, zu sagen, wir müssen uns jetzt echt überlegen, wie wir dieses Europa zusammenhalten, was wir damit noch vorhaben und wie wir Leute dafür begeistern. Und Trump ist das Nächste davon.
Aber ich meine, die ganze Zeit, in der ich das irgendwie so verfolge, seit meinem Studium und so, gab es immer die Idee, es ist so ein Prozess, der führt irgendwo hin und irgendwie gibt es das Ziel, auch wenn man das nicht so richtig definiert und auch nicht so in Erz gießt oder so, aber es ist schon so die Vereinigten Staaten von Europa, das ist schon die Idee und die sehen dann ganz anders aus als die USA und auch ganz anders als die Bundesrepublik Deutschland, aber irgendwie sowas wird es sein und ich glaube, wenn man das heute noch so den Leuten erzählen würde, würden die sagen, komm, du spinnst, geh nach Hause, daran glaubt doch kein Mensch mehr. Sondern heute ist doch die Idee, Grenzen hoch, Zäune dicht machen, Renationalisierung und so. Das ist doch eigentlich so das, was jetzt die Zukunftsvision der Leute ist oder die Dystopie.
Naja, das ist gerade so der Trend in die Richtung, die viele Regierungen gehen. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir wirklich, dass Europa bald wieder die Zäune...
Vielleicht nicht, aber vielleicht ganz, ganz viele Leute, weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht hier im Saal oder da draußen an den Endgeräten, oder ich weiß nicht, irgendwo müssen die ganzen Leute herkommen. Irgendwo muss die ganze schlechte Stimmung herkommen.
Ja, schon schlechte Stimmung und wie gesagt, das sind ja auch einfach Regierungen, die da auf die Gipfel fahren und dann diesen Mist beschließen von wegen Grenzen dicht und Mauern hoch und so weiter. Natürlich, das ist ganz real, aber das Ding ist halt, dass wir denen halt unser Europa nicht überlassen können. Also
der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, ich bin ja Journalist und soll ja die Sachen so beschreiben, wie sie sind und Sie sind Politikerin und sollen dafür sorgen, dass die Sachen nicht so bleiben, wie sie sind.
Na, deswegen haben Sie mich ja auch eingeladen.
Ja, aber ich meine, deshalb ist es auch klar, dass Sie das so sagen müssen. Nur, also meine Prognose wäre eher düster.
Nee. Also ich glaube nicht, also nicht nur, weil ich es nicht glauben will, sondern auch tatsächlich, weil ich glaube, die Idee von Europa, die erfährt gerade auch ein Revival. Und zwar durch Schocks, also durch negative Schocks, ne? Durch Brexit, ganz klar, durch Trump. Aber all das zwingt uns doch, uns zu überlegen, was wollen wir denn noch mit diesem Europa? Wollen wir das wirklich den Orbans und den Kaczynskis dieser Welt und dieses Kontinentes überlassen? Oder wollen wir nicht was ganz anderes damit anstellen? Und wäre es nicht eine tolle Idee, zum Beispiel, wenn wir Europa zum Gegenmodell machen zu Trump? Wenn wir wirklich sagen, hey, wir sind die offene Gesellschaft, wir sind diejenigen, die Flüchtlinge tatsächlich willkommen heißen. Wir sind die, die eine offene, liberale Gesellschaft bauen, ein soziales Europa, ein solidarisches Europa. Das wäre doch großartig. Aber das Ding ist halt auch in Europa können wir uns halt nicht darauf verlassen, dass die beim nächsten Gipfel das halt schon irgendwie zusammen deichseln werden. Tun sie nicht, haben wir auch gesehen. Ne? Wir dachten, ja, das mit Griechenland wird schon irgendwie schief gehen. Was passiert? Es werden halt Austeritätsprogramme aufgelegt, die dort halt die Leute in die Armut und Verzweiflung treiben und nicht gerade für solidarisches Europa und so weiter mobilisieren. Oder Türkei-Deal, ne? Also aus flüchtlingspolitischer, menschenrechtspolitischer Sicht war es einfach eine absolute Katastrophe. Jetzt haben wir den Libyen-Deal und es regt sich schon keiner mehr auf. Also es ist halt, es wird wirklich nur besser werden, wenn wir das selber in die Hand nehmen. Und mit selber meine ich jetzt alle die Leute, die das anders sehen. Und ich glaube nämlich, das sind verdammt viele Leute, die das anders sehen. Die dürfen aber nicht nur zu Hause sitzen bleiben und sagen, ja, wird schon alles nicht so schlimm werden oder ich bin ja auch irgendwie der Meinung, aber und so.
Ja, aber nee. Also diese Rede, ja, die Sie da gehalten haben im Parlament, die fand ich ganz irgendwie ganz schön. Und dann haben Sie eben auch diesen schönen Satz gesagt, Europa soll Brücken bauen und keine Mauern und so. Und das finde ich toll. Dann habe ich auch nochmal geguckt auf den Euroschein, lauter Brücken und so. Weil ich hatte das Gefühl, irgendwoher hatte ich die Idee schon mal gesehen mit den Brücken. Aber dann habe ich gedacht, naja, aber man kann natürlich auch Europa total gut nutzen, um gemeinsam Mauern zu bauen. Das kann auch total europäisches Projekt sein. Und ehrlich gesagt ist ja das vielleicht auch eher das, was passiert, dass man sagt, wir machen gar nicht ein gemeinsames, offenes Europa und alle halten sich an den Händen und wir und so, sondern nee, wir machen gemeinsam die Schotten dicht. Das wäre dann auch Europa, das wäre aber nicht das, was Sie gut finden.
Nee, aber ich glaube auch so richtig funktioniert das nicht. Also in der Theorie kann ich mir das hier vorstellen, also nur aus schwarzer Theorie, aber hey, es sei gewagt. Aber das Ding ist halt, dass die Staats- und Regierungschefs sich ja immer streiten, wenn es um die Mauern geht. Also wer baut jetzt die Mauer und wer ist dann zuständig und verantwortlich, wenn die Mauer doch nicht so ganz hält und wo soll die Mauer stehen und wo sollen die Flüchtlinge jetzt hin? Also das ist ja, da wird ganz, ganz viel gestritten, wenn es um diese Frage geht. Und dann hat man aber auch die Menschen nicht auf seiner Seite. Und deswegen glaube ich, dass dieses gemeinsame Europa der Mauern, das funktioniert nicht. Und die europäische Idee ist auch eine ganz andere. Die europäische Idee ist doch gerade dieses Grenzen überwinden. Also das, was wir an der deutsch-polnischen Grenze gerade machen, was auf der deutsch-französischen Seite schon länger passiert. Und ja, Leute, die halt nicht unbedingt in Grenznähe sind, die kriegen das vielleicht nicht oft mit, nur wenn sie die Grenze überwinden. Aber das ist doch das Kernprojekt der europäischen Idee. Frieden schaffen, Grenzen überwinden. Und da kann man halt schlecht sagen, ja, das ist total toll, aber wir bauen halt Mauern drumherum und dann ist in Frieden und draußen ist halt Chaos, interessiert uns nicht. Das kann nicht so funktionieren, weil man nie Mauern bauen kann, die so groß sind und so hoch, dass sie alle Flüchtlinge aufhalten, den Klimawandel stoppen und die Luftverschmutzung oder so. Das funktioniert nicht.
Der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat mal gesagt, was die Flüchtlinge mit zu uns bringen, ist wertvoller als Gold. Finden Sie das auch?
Ja, da muss ich ihm ausnahmsweise mal recht geben, weil diese Flüchtlinge zum einen uns auch zeigen, was Solidarität bedeutet. Die zeigen uns auch, was Europa bedeutet. Diese ganzen vielen Flüchtlingsinitiativen, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ich meine diese ganzen Nachbarschaftsinitiativen, ne? Die Leute, die Spenden gesammelt haben, die Schlafsäcke vorbeigebracht haben, die sich gekümmert haben, die Hausaufgabenhilfe machen und so, die sind doch eigentlich das wahre Europa. Diese Leute, die eine echte, originelle europäische Idee mit sich tragen. Und das sind halt Leute, die vielleicht vor 2 Jahren da überhaupt noch nicht dran gedacht haben oder halt am Montag noch nicht dran gedacht haben, was sie am Dienstag tun werden. Und ich fand das so unglaublich, was das aus uns allen herausgebracht hat. Und diese Flüchtlinge kommen aber auch in der Tat, weil sie halt an Europa glauben. Weil sie daran glauben, dass sie hier Schutz und Sicherheit finden. Dass sie hier Demokratie und Menschenrechte finden. Und das sollte uns doch tatsächlich stolz machen. Und wir sehen das zum Beispiel auch in Ländern wie in der Ukraine, ne, wo die Leute auf die Straße gegangen sind für die europäische Idee. Und das ist doch eigentlich eine unglaubliche Geschichte, auch in der Türkei übrigens, wo die Leute gesagt haben, wir wollen hier mehr haben, ja, wie es in der Europäischen Union ist. Und da sind wir ja manchmal ganz beschämt, ne, in Brüssel und denken uns, ja, ihr stellt euch das alles so toll vor, ist gar nicht so. Aber sollten wir nicht einfach eigentlich dieses Europa bauen, dass die Leute von außen denken, dass es gibt? Ich glaube, dass es wirklich eine ganz, ganz große Kraft ist, diese Außenwahrnehmung auch selber Realität zu machen.
Ich war da eben auch ein bisschen unfair, denn das Zitat von Schulz, aber Sie haben es ja richtig ergänzt, geht ja noch weiter, nicht? Dieses, was er sagt, wertvoller als Gold. Es ist etwas, was wir in den letzten Jahren wohl irgendwo auf dem Weg verloren haben. Es ist der unbeirrbare Glaube an den Traum von Europa. Sie haben diesen Traum noch, aber versuchen Sie doch mal mir zu erklären, warum dieser Traum bei so vielen Leuten verloren gegangen ist.
Hat bestimmt natürlich wie alles viele Gründe. Zum einen, weil Europa auch nicht für alle täglich erlebbar ist. Zumindest nicht in dem Sinne, dass man denkt, ah ja, Europa, ne? Wie gesagt, ich komme von der Grenze, aber nicht alle Leute kommen von der Grenze. Und dass zum Beispiel Europa, Verbraucherschutz, was europäisches ist, das, da denkt man ja nicht ständig dran, ne? Dass ich halt was im Internet bestelle und mir sicher sein kann, es auch zurückschicken kann. Da denke ich doch nicht, hey, danke Europa für die Rücksendefrist. Oder Datenschutz, dass wir sehr genau aufpassen oder dass das halt klar ist, welche Daten Facebook haben kann oder nicht. Da denke ich doch nicht dran und sage, danke, liebe Leute.
Das wäre jetzt nicht das erste Thema, was mir eingefallen wäre, genau, wo ich mich bei Europa bedankt hätte, wäre jetzt nicht Datenschutz gewesen. Ich dachte, da hat Europa voll versagt.
Nee, da sind wir voll dran. Wir haben die Datenschutzverordnung auch gerade erneuert. Okay. War übrigens auch ein grüner Berichterstatter, Jan-Philipp Albrecht, da gab es auch so einen tollen, oder gibt es immer noch so einen tollen Film darüber, wie er die Datenrechte der Europäerinnen und Europäer rettet. Unbedingt anschauen, war gerade auf Arte. Und so Sachen oder Umweltschutz, ne? Also da denkt man ja auch nicht sofort dran, aber zum Beispiel Umweltschutzgebiete, das ist was wir in der Europäischen Union, also wer auch immer, die Europäische Union sehr, sehr lange macht. Und trotzdem gibt es natürlich viele Sachen, wo ich auch denke, wo wir alle Grüne denken, Mensch, das muss besser laufen. Zum Beispiel eben bei der Flüchtlingspolitik, dass wir die Verantwortung besser verteilen zum Beispiel oder dass wir beim Klimaschutz endlich mehr machen. Da gibt es unglaublich viele Dinge, da müssen wir mehr dran machen. Aber die Europäische Union hat genauso viel auch schon erreicht für die Menschen in Europa. Aber das kriegt man halt, oder da denkt man ja nicht dran, ne? Aber wenn wir jetzt mal auf einmal keine Europäische Union mehr hätten und dann halt nicht die teuren Schuhe zurückschicken könnten und uns nicht sicher sein kann, was mit den Daten passiert, und Umweltschutz nicht hätten und das Umweltschutzgebiet um die Ecke nicht da wäre, dann würden wir uns schon fragen, na hups, wo ist das alles hin? Und das hat alles was mit der Europäischen Union zu tun. Interessant. Deswegen vieles von dem, was man so als selbstverständlich wahrnimmt, das ist halt auch nur da, weil es die Europäische Union gibt.
Sie haben mal, als man Sie gefragt hat, wie das mit den Flüchtlingen funktionieren soll, haben Sie gesagt, naja, wir sollen irgendwie die reinnehmen, können Sie gleich nochmal genau sagen, und dann sollen die selber entscheiden, wo sie hinkommen. Und dann ich lese das mal vor, das fand ich ganz interessant. Da muss man den Ausgleich schaffen zwischen den Staaten, ja, mit Geld, oder indem man große Flüchtlingsgruppen in ein Land schickt, etwa ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland. Das fand ich eine irre Formulierung, ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland, weil es auch so eine plakative Formulierung ist, die hat man ihnen jetzt gar nicht AfD-mäßig um die Ohren gehauen, das war nur so, aber da könnte ich mir vorstellen...
Sie haben Lettland gesagt.
Sie haben Lettland gesagt. Da könnte ich mir vorstellen, dass bei vielen Leuten stößt es gar nicht so auf Begeisterung, die Vorstellung, dann so ein ganzes syrisches Dorf nach Lettland. Der eine oder andere könnte da...
Also wir haben da so ein kompliziertes Konzept gemacht, also kompliziert ist auch nicht, aber es hat viele Seiten und das Ganze heißt auf gut Deutsch präferenzbasiertes Verteilungssystem.
Klar.
Und einfach gesagt, genau heißt das, dass wir... Also momentan läuft es so, ein Flüchtling muss dort Asyl beantragen, wo er oder sie zum allerersten Mal die Europäische Union betritt.
Das Gute ist, stopp, und das ist einfach super, das ist ich muss das jedes Mal wieder sagen, dass es den Deutschen gelungen ist, das durchzusetzen irgendwann mal, ist so irre, denn wenn Sie sich angucken, sozusagen die Nachbarländer Deutschlands, immer noch mal ganz kurz Atlas rausholen und so, dann gibt es keine Asylanten mehr in Deutschland. Das ist so gaga. Das hat mir auch nie jemand erklären können, wie es möglich wurde, dass dieses Dublin-Abkommen überhaupt jemals realisiert wurde. Ein vollkommen irres System. Aus deutscher, also toll aus deutscher Sicht, absurd aus der Sicht aller anderen europäischen Länder, oder?
Ja deswegen gibt es da auch immer wieder Streit drum und das finden viele Leute
unrecht. Da müssen wir sagen, haben wir aber fantastische Verhandler offensichtlich gehabt.
Ja, aber das Ding ist, dann ist der Bundesregierung...
Kurzfristig jedenfalls.
Genau, dann ist der Bundesregierung nämlich 2015 aufgefallen, ups, jetzt haben wir so viele Asylbewerber und Asylbewerberinnen hier, was machen wir denn da? Ach, wir machen eine Reform des Dublin-Systems und organisieren ein faires Verteilungssystem, sodass Deutschland nicht mehr so viele Flüchtlinge hat. Dann haben natürlich alle anderen gesagt...
Fair,
vielen Dank.
Fair, nö.
Genau so ungefähr war das dann. Und deswegen haben wir uns als Grüne im Europaparlament Gedanken gemacht.
Ich muss das ganz kurz machen, weil das ist wirklich das Thema, das macht mich irre. Sie müssen sich noch erinnern an Berlusconi, ja, wo alle gesagt haben, Berlusconi mit seinen Bunga-Bunga-Partys, der Wahnsinnige aus Italien und so. Der hat aber immer zugesagt, aber so läuft das irgendwie nicht, weil wir kriegen diese ganzen Flüchtlinge und die kommen bei uns in Lampedusa an und wenn ihr nicht bald mal was macht, dann winke ich die einfach durch. Und dann haben unsere Leute geschrieben in den Zeitungen, ja klar, Berlusconi, dieser Protofaschist und dieser total unseriöse Polit und so. Da verzweifelt man manchmal schon, oder?
Ja. In der Tat.
Ich habe jetzt gerade meine Rolle verwechselt, Entschuldigung. Ich bin
das macht nichts. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir können ja nicht immer nur meckern, wir brauchen jetzt auch mal ein Konzept. Ne? So heißt es doch immer, ihr Grüne meckert nur, macht doch mal ein Konzept. Haben wir uns gedacht, machen wir doch mal ein Konzept. Und haben das also entwickelt. Und die Idee ist, dass es erstens eine faire Verteilung gibt. Also quasi sowas wie eine Quote, aber Quote ist ein falsches Wort, weil man kann ja nicht vorher sagen, okay, ihr kriegt 500 und dann ist Deckel drauf, weil man weiß ja nicht, wie viele Menschen Schutz brauchen in so einem Land. Es kann halt mal sein, dass in einem Nachbarland Krieg ist, Syrien, Ukraine, wer weiß. Aber es gibt sowas wie einen Verteilungsschlüssel und der ist basierend auf objektiven Kriterien. Da geht es zum einen um sowas wie Einwohnerzahl, aber auch um sowas wie Arbeitslosenquote, damit man auch sehen kann, dass man den wirtschaftlich stärkeren Ländern halt mehr zumutet. Und dann guckt man aber nicht nur die Flüchtlinge als Zahlen an und verschickt die wie Pakete halt quer durch Europa, so wie wir es jetzt gerade manchmal machen, sondern wir gucken auch, wo wollen die Leute eigentlich hin? Zum Beispiel haben die irgendwo Familie, weil das zählt momentan gerade gar nicht. Familien zählen gerade nur, wenn es zum Beispiel minderjährige Kinder sind. Aber wenn ich irgendwo einen Onkel habe, eine Tante oder so, dann sind die ja auch, die können die mich ja auch unterstützen. Die können sehr hilfreich sein für meine Integration, aber die zählen halt nicht als Familie. Oder kann ich irgendwo die Sprache, ne? Es würde ja Sinn machen, jemand, der bereits Französisch spricht, dann eher nach Frankreich zu schicken als nach Lettland. Macht es auch aus Integrationsgründen Sinn zu gucken, wo haben die Leute eher, also die Flüchtlinge eher ein positives Gefühl für? Also wo wollen die eher gerne hingehen? Das ist ein Trick, den kennt das UNHCR schon länger aus dem Resettlement. Man fragt die Leute einfach, wo wollt ihr denn gerne hin? Natürlich muss man den Leuten auch noch Infos über die Länder anbieten. Dann kann man auch nicht nur fragen, wo wollt ihr hin, sondern wenn das nicht klappt, was ist unsere zweite Wahl und so weiter. Und dann kann man das relativ leicht ausfinden und dann kann man
ganz
die Leute...
Kurz, aber das haut doch alles nicht hin, ja. wenn praktisch die Polen und die Ungarn sagen, es ist uns völlig egal, was die sagen, wir wollen die einfach gar nicht haben, Punkt, Ende der Durchsage.
Ja,
und das war gar nicht. Also
ja,
gar nicht.
Passt natürlich nicht. Ne? Also wie gesagt, wir wollten am Anfang ein faires Verteilungssystem haben, nach klaren Kriterien. Da müssen aber alle mitmachen. Das ist klar. Ne? Also der Schritt, den haben wir jetzt schon überwunden. Und dann gucken wir mal noch hin, was sind, dazu kann ich ja gleich noch kommen, wie man das machen könnte. Aber der zweite Schritt wäre halt zu gucken, wo haben Flüchtlinge Anknüpfungspunkte? Und dann verteilt man die danach. Und jetzt kann man sich aber fragen, was für einen Anknüpfungspunkt soll halt ein Syrer in Lettland haben. Na, da gibt es keine anderen Syrer, also kann er auch keine Onkel und Tanten dort haben. Und man kann aber Anknüpfungspunkte schaffen, indem man zum Beispiel ganze Communities ansiedelt. Deswegen ein syrisches Dorf, weil dann sind die Nachbarn auch da und man hat Anknüpfungspunkte. Und so schafft man halt auch Communities in den Ländern, wo es gerade wenige Flüchtlinge gibt. Weil die sagen natürlich, ja, wir haben keine Erfahrung mit Integration, wir haben keine anderen Flüchtlinge, wir haben niemanden, der Arabisch spricht, können wir nichts machen. So kann man dieses Problem überwinden. Dann haben wir aber auch noch ein anderes Problem. Und zwar das, was Sie angesprochen haben, wenn Länder halt komplett sagen, wir wollen nicht. Aber so funktioniert europäisches Recht nicht. Ne? Es gibt europäisches Recht, das müssen alle anwenden. Das gilt ja auch für Umweltverordnung, die Datenschutzverordnung und so. Das muss halt angewandt werden. Wenn ein Land es nicht tut, dann gibt es halt rechtliche Schritte, die die Kommission einleiten kann als Hüterin der Verträge. Und das muss sie auch tun. Macht sie auch manchmal bei Asylfragen eher
Frau Keller,
schwach.
Ganz kurz. Ich glaube, das leuchtet mir schon irgendwie ein, was Sie da sagen. Aber könnte es nicht sein, dass sozusagen das ist ja alles eine Frage der Zeit und eine Frage des kulturellen Wandels auch in diesen osteuropäischen Ländern. Kann es aber nicht sein, dass die bräuchten dafür vielleicht einfach noch 25, 30 Jahre, bis ihre Gesellschaften und ihre politischen Systeme so weit sind, dass sie das quasi auch so sehen wie sie. Aber die 25, 30 Jahre, die haben wir gar nicht mehr.
Ich glaube aber schon, dass man in den Ländern, die halt bis jetzt überhaupt keine Erfahrung haben, damit Geflüchtete aufzunehmen, die muss man mehr Zeit lassen, in der Tat. Man muss aber jetzt anfangen. Dass dort dann halt Flüchtlinge hingeschickt werden, wenige, auch welche, die da Bock drauf haben, weil diese Länder sind auch unglaublich attraktiv.
Den müsste man dann so eine Art Buschzulage bezahlen. Entschuldigung. Egal, ich nehme mich zurück.
Auch Länder wie auch Polen, Tschechien und so weiter sind ja durchaus attraktiv. Die haben manchmal einen attraktiven Arbeitsmarkt in manchen Bereichen. Oder auch wenn es wenige Geflüchtete bis jetzt gibt, dann gibt es auch viele Leute, die sich zum Beispiel kümmern können. Es gibt eine einfache Integration in die Sprache und so weiter und so fort. Also es ist jetzt gar nicht so, als ob die super unattraktiv wären. Überhaupt gar nicht.
Sie hören immer noch den Freitagssalon bei Radio 1 aus dem Berliner Gorki-Theater. Ich sitze mit der grünen Europapolitikerin Ska Keller hier und die letzten Minuten, die wir noch haben, lassen Sie uns doch auch tatsächlich jetzt über die Grünen reden. Darauf habe ich mich sehr, sehr gefreut, auf diesen Abschnitt unseres Gesprächs, denn ich finde die Grünen eine sehr, sehr interessante Partei, vielleicht sogar zwei Parteien. Ich weiß immer nicht genau, mit welcher man es gerade zu tun hat, sozusagen. Sind das jetzt irgendwie so Neurechte, so CDU-Politiker mit Insektenschutzprogrammen angeschlossenem? Oder sind es doch sozial und...
Insekten sind furchtbar wichtig.
Ja, ich habe auch nichts gegen Insekten.
Und die Bienen sterben.
Die Grünen. Mit welchen Grünen werden wir es denn zu tun haben 2017 bei den Bundestagswahlen? Mit den Realo-Grünen, die jetzt die Urwahl gewonnen haben und die eigentlich sozusagen strikt und auf Schwarz-Grün zusteuern? Oder eben doch mit den Trittin-Grünen, die Rot-Rot-Grün wollen? Das sind, glaube ich, für mich zwei auch politische Kulturen, die ich kaum noch zusammenkriege.
Also wir werden es mit Grünen zu tun haben und inklusive, also ich bin da auch gerne dabei bei einer Partei, die stark und geschlossen für ihre Ideen und ihre Projekte und Programmatik antritt, und das wollen wir tun. Dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr und auch noch danach. Und da hätten wir auch noch vieles von den Dingen, die wir unbedingt umsetzen wollen, sei es beim Insektenschutz, sei es beim Klimaschutz, sei es bei der Frage, wie kriegen wir mehr ökologisch gerechte Mobilität hin, auch mehr soziale Gerechtigkeit, die Frage, dass Steuerflucht zum Beispiel nicht mehr möglich oder ja nicht mehr möglich sein soll, die Frage von einer guten Integrationspolitik, unglaublich viele Themen gibt es da, und deswegen braucht es starke Grüne aus meiner Sicht.
Sind denn Sie eher so eine linke Grüne?
Ich glaube schon, so können Sie mich nennen, ja.
Okay, hätten Sie gerne so eine rot-rot-grüne Regierung mit Martin Schulz als Kanzler?
Ich hätte gerne starke Grüne im Bundestag.
Also auch mit Angela Merkel und Horst Seehofer im Schlepptau. Weil wenn Sie mit Merkel koalieren, müssen Sie ja mit Seehofer auch koalieren.
Ja, das ist genau das Problem mit den Konservativen. Ne? Man kann ja sagen, also gerade in Brüssel kriegen wir gesagt, ja, und die Merkel ist doch so nett. Mag ja sein, keine Ahnung, ich kenne sie nicht persönlich, aber wer Merkel wählt, der kriegt halt auch Seehofer mit im Schlepptau. Und das ist so eine Option, die kann ich mir schlecht vorstellen.
Gut, das ist ja geradezu eine klare Koalitionsaussage von Ihnen.
Ja, wer weiß, vielleicht lässt ja Merkel auch doch den Seehofer links liegen, ne? Also mal gucken. Ist ja vieles möglich in diesen Tagen. Rechts liegen, stimmt.
Aber Winfried Kretschmann, der im Moment, glaube ich, erfolgreichste Grüne, der ist immerhin Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der sagt ja, wenn es um die Linken geht, und die bräuchten sie dann ja auch irgendwie, die Linken leben in einer Welt, die Linke lebt in einer Welt der Nationalökonomie, außenpolitisch im Niemandsland, Protestbewegung und so weiter. Also er nimmt sie sozusagen nicht ernst, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Wie soll das dann gehen?
Also wir Grüne entscheiden auch Koalitionsfragen immer nach Inhalten. Das ist ganz furchtbar wichtig. Und wir sind ja auch, also jetzt gerade in Berlin, aber auch in Thüringen in der Rot-Rot-Grünen oder nach unterschiedlichen, also welches Rot zuerst kommt, wechselt, Konstellation. Wir haben auch eine schwarz-grüne Koalition in Hessen. Wir haben Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Es geht ja nach Themen. Die Frage, mit wem können wir grüne Themen durchsetzen? Dass das mit Seehofer aber schwierig wird, ist ja irgendwie klar. Also der hat von grüner Programmatik, glaube ich, ist jetzt nicht so seine Sympathiefeld.
Da reden wir doch mal über ein Thema, was die Leute auch echt interessiert und auch angeht, was auch jeder versteht. Steuern. Die Grünen hatten ein Steuerkonzept 2013, wo ich fand das sehr interessant, denn das ist sozusagen, angeblich war das eins der am besten durchgerechneten von allen. Er hätte mehr Belastungen wirklich nur für relativ vermögende Leute bedeutet, ich glaube nur für 5% der Bevölkerung oder 6% der Bevölkerung mehr Belastung, für alle anderen entweder Entlastung oder gar keine Veränderung. Trotzdem haben die Grünen die Wahl krachend verloren. Warum? Schlechte PR? Oder?
Also ich glaube, es sagt zum einen schon mal nicht nur an den Steuern. Und bei den Steuern, glaube ich, ist halt einfach ein Problem gewesen, dass es vielleicht super toll durchgerechnet war. Aber die Leute setzen sich ja nicht hin mit dem Wahlprogramm und rechnen dann groß durch, sondern...
Machen die Leute nicht?
Sondern ich glaube
schon, dass viele Leute, eigentlich dachte ich immer, viele Leute gucken sich genau an, was heißt das eigentlich für mich, wenn ich diese Partei wähle? Was bedeutet das für mich konkret selber? Also finde ich eine vernünftige Überlegung jedenfalls, wenn man wählen geht.
Aber was für mich so die Lehre aus dem Steuerteil war, ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass wir sagen, was wir erreichen wollen, also dass wir das nach vorne stellen und dann sagen, und übrigens, dafür müssen wir natürlich auch sorgen, dass es irgendwie finanzierbar ist und nicht nur irgendwelche ganz großen Visionen, und wie wollen wir das machen? Und nicht in Vordergrund zu stellen, übrigens, wir besorgen uns Geld, und dann steht hinter dem Kleingedruckten auch noch, ich übertreibe natürlich, was wir damit dann machen wollen, sondern es ist wichtig, dass wir unsere programmatischen Ziele nach vorne stellen. Ist so meine Lehre daraus.
Sind Sie für oder gegen Vermögenssteuer? Das sind jetzt mal so die Lackmustestfragen.
Wir werden uns ja eingehend damit auf dem Parteitag beschäftigen.
Aber ich habe Sie doch gefragt, ob Sie dafür oder dagegen
sind. Ja, ich bin dafür.
Ah, siehst du?
Für die Vermögensten. Ja. Also für die ganz oben, weil ich finde, dass die stärksten Schultern auch mehr tragen müssen als die kleinen. Und gerade haben wir halt wirklich eine Ungerechtigkeit im Steuersystem. Und ich finde, da müssen wir ran.
Also mich hat ja gewundert, dass eben bei dem 2013er Steuerkonzept wollten die Grünen, dass Leute mehr bezahlen, die mehr als 60.000 haben im Jahr. Jetzt nur noch mehr als 100.000. Zeigt das irgendwie, dass die Grünen doch beim ihr Wahl... Klientel eher jetzt bei den Vermögenden finden, oder ist die Mitte plötzlich ganz woanders, oder was ist denn da schiefgelaufen? 60.000, 100.000, ist schon irgendwie anders, oder?
Naja, es ist halt ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, das Wichtigste, wir haben halt nach der jetzt hier auch gerade von Ihnen halt unglaublich viel Bashing bekommen, also wo Sie haben gesagt, wir haben gut gerechnet, gut, aber wir haben trotzdem unglaublich viel Bashing bekommen für unser Steuerkonzept, und viele Leute fanden, das schlägt zu früh zu und das trifft auch nicht ganz doll Vermögende. Was wichtig ist, ist, wir haben eine Ungerechtigkeit, die auch von vielen Leuten so wahrgenommen wird, mit den Superreichen, die völlig abgekoppelt sind von der Gesellschaft und völlig abgekoppelt sind von dem, was so normal Menschen sehen und durch das Leben, durch das normal Menschen zu gehen. Und da wollen wir ran. Da sagen wir, müssen wir rangehen, und deswegen diese Grenze, die halt auch klar macht, es geht hier nicht um den Mittelstand, wie uns das vorgeworfen worden ist, sondern wir wollen da rangehen, dass bei den Superreichen, also dass die Superreichen einfach zu wenig Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft.
Ja, das habe ich auch gehört, das ist ja das reichste 1% der Gesellschaft. Das finde ich ganz interessant, wenn man bedenkt, dass Sie damals eben doch angetreten sind, wirklich mit Umverteilung und mehr Gerechtigkeit. Und wenn man überlegt, wo die Mitte der Gesellschaft liegt, glaube ich, bei 40.000, 50.000 Haushaltseinkommen. Und jetzt gehen Sie nur noch an die super, super, super Reichen. Da ist Ihnen doch so ein bisschen der Schneid abhanden gekommen unterwegs, oder? Finde ich.
Na, uns wurde von allen gesagt, unser Steuerkonzept ist zu radikal 2013. Also wenn Sie jetzt sagen, wir sind nicht radikal genug, danke, dann nehme ich das ja gerne auf. Aber die meiste Kritik kam von der anderen Seite.
Machen Sie den Medien da eigentlich Vorwürfe? Ich meine, man könnte ja sagen, weil 2013 ging es bei der Wahl immer um Veggie Day und Kindersex in den 70ern und so, wenn es um die Grünen ging. Aber das mit den Steuern, das wurde ganz schnell so weggebügelt. Was ja zum Beispiel vielleicht wichtiger ist jetzt für die Leute, wie viel Steuern sie zahlen, als ob jetzt irgendwie so mit Veggie Day, also könnte man ja sagen.
Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Steuerfrage eine ganz zentrale war, auch in der medialen Berichterstattung. Aber natürlich mache ich da keinen Vorwurf, der danach rechnet und dann sich dazu kritisch äußert. So ist das Leben, damit müssen wir umgehen. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir jetzt nicht als Grüne sagen, um Gottes Willen, hier könnte es bei diesem Komma und bei jedem Punkt könnte es schlechte Berichterstattung geben. Wir müssen schon auch gehen, denke ich, in den Wahlkampf mit konkreten Forderungen, die uns auch von anderen Parteien unterscheidbar machen. Glaube ich, tun wir auch, kein Problem. Ne? Aber es ist auch wichtig, dass man nicht Angst hat davon, dass man so beleuchtet wird und dann kommt halt sowas wie ein Veggie Day ganz groß raus. Man muss halt auch sagen, wir haben hier eine Forderung, dazu stehen wir. Schlimm ist es halt nur, wenn man Forderungen hat, zu denen man eigentlich gar nicht steht, und die kommen dann raus. Dann sieht es nämlich doof aus. Wir brauchen klare Forderungen, die uns unterscheidbar machen und zu denen wir auch stehen, die wir rausgehen und zu denen wir dann sagen, jawohl, wir haben uns das gut überlegt, das ist unsere Forderung.
Also was der Veggie Day war 2013, das könnte jetzt, ist glaube ich im Moment das Gender-Klo hier in Berlin, heißt das so, Gender-Klo, wo praktisch aus irgendwie dem stundenlangen riesigen Konvolut des Koalitionsvertrages dann Kollegen von mir, also Journalisten, rausgesucht haben, die zwei Zeilen über, haben Sie es mitbekommen, ich weiß nicht genau, über Toiletten für Was?
Unisex-Toiletten, glaube ich, waren es.
Für alle,
ja. Da haben, ja, es sind so Leute bestimmt, die nie Bahn fahren und auch nie sonst in Gelegenheiten unterwegs sind, wo es ganz normalerweise Unisex-Toiletten gibt. Also ich weiß echt nicht, was da groß zum Aufregen ist.
Wie finden Sie denn, dass die Medien so berichten über die Grünen im Ganzen? Sagen Sie doch mal.
Was meinen Sie denn jetzt?
Naja, finden Sie, dass es so gerecht ist oder gibt es so ein wie sagt man, so eine Art tendenziöse Berichterstattung? Weil das finde ich nämlich interessant, weil meine Vermutung ist, dass die meisten Journalisten eigentlich ihr Wahlkreuz irgendwie so schwarz-grün machen. Wenn ich aber lese, was geschrieben wird über die Grünen, dann wundere ich mich immer. Dann sind das eher immer, dann ist es eher die schwarze Seite sozusagen der Kollegen, die da schreibt. Es ist komisch. Die Grünen sind so eine Art Punching Ball oft so für Journalisten, oder? Warum muss ich das jetzt eigentlich sagen? Warum sagen Sie das nicht?
So was würde ich nie sagen.
Echt nicht?
Aber vielleicht ist sie auch die Partei, die man am meisten mag, die beäugt man halt am kritischsten. Keine Ahnung, gut möglich. Aber ich würde mich da ehrlich gesagt auch nicht beschweren. Weil es ist, wir stehen in der Aufmerksamkeit. Aber ich finde es, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns davon nicht entmutigen lassen und dann halt immer gucken, um Gottes Willen, da könnte halt jemand was Böses drüber schreiben. Ich meine, wir sind die Grünen. Wir haben, müssen auch ein bisschen Mut haben und rausgehen. Ich sage auch nicht, dass wir das nicht haben, aber das ist halt auch so eine, gäbe ja durchaus eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen jetzt alles irgendwie aufweichen, gucken, dass es ja keine Kritik dran geben kann. Aber dann, glaube ich, wäre das Ziel verfehlt.
Aber das machen doch Herr Özdemir und Frau Göring-Eckardt genau das.
Das habe ich aber nicht den Eindruck.
Das Aufweichen und das, ne? Hatte ich schon den Eindruck. Na gut. Letzte Frage, bevor wir hier jedenfalls im Gorki-Theater, umgekehrt, bevor wir sozusagen im Radio zu Ende sind und im Gorki-Theater reden wir dann ja vielleicht gleich noch weiter. Die AfD. Wie wollen wir die denn, oder was sagen Sie denn wie würden Sie die, darf man das eigentlich, da so eine tendenziöse Frage stellen, wie würden Sie die bremsen, die AfD? Ich glaube, das darf ich schon, oder?
Ich glaube, das darf man schon sagen. Ich glaube, was man gegen Rechtspopulismus machen will und Rechtsnationalismus ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Und ich finde es wichtig, zum einen das zu tun, was ich schon ein bisschen angedeutet habe, nämlich dass es eine Unterscheidbarkeit zwischen Parteien, die mit klaren Forderungen rausgehen, damit alle Menschen wissen, was ist der Unterschied. Aber auch damit es interessant wird und dass es wirklich einen Wettstreit zwischen Ideen gibt. Ich glaube, was ganz tödlich ist, ist so eine große Koalition forever, ne, wo man dann nicht mehr weiß, was genau der Unterschied ist.
Aber man könnte natürlich auch sagen, dass die Unterschiede zwischen CDU, SPD, Grünen und selbst der Linken auf der einen Seite untereinander gar nicht so groß sind wie die gegenüber der AfD oder diesen ganzen Rechtspopulisten. Doch. Also sozusagen die Demokraten gegen die Autoritären.
Na gut,
das ist eine gefährliche Opposition, oder?
Nee, ich glaube schon, es darf gerne einen Grundkonsens geben für Demokratie und Menschenrechte. Das ist was, davon sollte man nie, nie, nie abweichen. Das muss der Grundkonsens sein, auf dem wir alle stehen. Und wer sich da rausnimmt, der ist halt raus. Und dazwischen gibt es aber natürlich Riesenunterschiede zwischen Seehofer und Grün gibt es riesige Unterschiede. Die Frage ist halt, gibt es auch Unterschiede zwischen CDU und SPD, aber das müssen die unter sich ausmachen. Aber ich finde es sehr wichtig eigentlich, dass diese Unterschiede klar rauskommen, dass es eine klare Wahl gibt und dass es da nicht so ist, dass die Leute denken, ja, ist alles eine Soße und ich will jetzt Protest. Weil das halte ich für wirklich gefährlich. Es muss einen klaren Unterschied geben. Es muss für die Leute spürbar sein, dass es einen Unterschied macht, wenn sie wählen. Das ist auch eine echte Alternative zwischen den Parteien. Die Alternative darf man heutzutage auch nicht mehr sagen, aber dass es halt eine echte Alternative gibt. Will ich die oder will ich die? Es gibt ein unterschiedliches Konzept, die wollen was anderes und ich muss mich halt entscheiden und ich will mich auch entscheiden, was davon will ich denn jetzt?
Sehr schön, dann lassen Sie uns in diesem Jahr 2017 gemeinsam an den Unterschieden arbeiten. Vielen Dank, Frau Keller, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Verabschieden uns hiermit von unseren Hörern am Radio und reden hier jetzt im Gorki-Theater noch weiter. Danke erstmal.
Dankeschön.
Der Radio 1 und Freitagssalon mit Jakob Augstein.